HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Kurz gesagt ist es so, dass Klimaschutz jetzt wirklich Gesetz wird. Und wir sind damit weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat. Nur der Wind.
Um die Ziele zu erreichen, bräuchten wir einen deutlich stärkeren Ausbau bei Wind.
Wissen Sie, wie viele Genehmigungen es für 2019 waren? 2. Und wir hatten Jahre, in denen wir über 100 Genehmigungen haben. Problem an der Sache ist aber, dass ich die 40 ja nicht bauen kann, weil ich keine Flächen zur Verfügung habe.
Das sind Anlagen in der Dimension, die können Sie aus jeder Richtung, aus der Sie anreisen, sehen. Sie verunstalten eine Landschaft.
Nur der Wind.
Wenn das Zugpferd für den Klimaschutz die Windenergie uns wegbricht, haben wir in Deutschland praktisch gar keine Chance mehr, aus eigener Kraft klimaneutral zu werden.
Ausstieg aus der Kohle erst 2038. Da kann man wirklich nicht sagen, dass Deutschland übertrieben ehrgeizig wäre.
Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden, also keine Emissionen mehr entstehen, die sich nicht anderweitig irgendwie der Atmosphäre entziehen lassen. Das klingt auf jeden Fall ambitioniert, vor allem angesichts der Vermutung, dass unser Energiebedarf weiter wächst. Und so ambitioniert und fast aktionistisch wirkt nun der Gesetzentwurf für das neue Erneuerbare Energiengesetz. Das alte läuft zum Jahresende aus und ab Januar will dann die Bundesregierung richtig loslegen. Behauptet sie jedenfalls und macht zum Beispiel erneuerbare Energien fortan zu einer Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit. Das klingt groß und trotzdem regt sich Kritik. Das reicht noch alles nicht. Wir brauchen noch höhere Zielmarken. Solarenergie, das wird stiefmütterlich behandelt und überhaupt, der Ausbau hakt doch an allen Ecken und Enden. In der Tat, irgendwas ist seit dem Windkraft- und Solarboom vor ein paar Jahren passiert. Probleme der Energiespeicherung sind nach wie vor ungelöst. Förderungen laufen aus, Windräder kommen in die Jahre, neue werden kaum noch gebaut. Denn ja, Energie aus Windkraft, die wollen wir Deutschen mit großer Mehrheit. Aber Windräder, naja, die sind auch laut und töten Vögel und Fledermäuse. Wenn jetzt auch noch die Strompreise weiter steigen, wie lässt sich die Energiewende dann noch meistern? Das Windrad neu erfinden. Wie wir die Energiewende schaffen. Dieser Frage wollen wir heute in HR2 der Tag nachgehen. Klingt nach einer Menge Holz oder eben Wind oder doch Solar oder Wasserstoffe. Es gibt viele Richtungen, die eingeschlagen werden könnten. Welche Richtung schlagen wir ein? Die Pläne der Bundesregierung fasst Alex Krämer zusammen.
Bei der Energiewende geht es um vieles. Es geht um Heizung, Autos, Fabriken, um Wasserstoff, Kohleausstieg, Gasimporte. Aber um eines geht es eigentlich immer bei all diesen Themen, um Strom. Denn elektrische Energie ist der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende. Strom soll Benzin beim Autofahren ersetzen und über Wärmepumpen Erdöl beim Heizen. Er soll auf dem Umweg über die Herstellung von Wasserstoff sogar die Stahlindustrie klimaneutral machen. Das alles hat natürlich nur dann Sinn, wenn der Strom nicht in Braunkohlekraftwerken erzeugt wird, sondern aus erneuerbaren Quellen kommt, aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse. Wie das laufen soll, das regelt das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Den Entwurf für dessen Neufassung hat die Bundesregierung Ende September verabschiedet.
Heute machen wir einen sehr großen Schritt im Hinblick auf mehr Klimaschutz und mehr erneuerbare Energien in Deutschland.
Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, am 23. September.
Wir haben mit dieser Veränderung die Weichen gestellt für eine moderne, bezahlbare, aber eben auch wirksame Energiewende.
Festgeschrieben sind 2 Oberziele. Spätestens 2050 soll der gesamte in Deutschland verbrauchte Strom aus erneuerbaren Quellen kommen. 2030 soll der Anteil bei 65% liegen. Zum Vergleich, 2019 waren es 42%, also gar nicht mal so weit weg. Um auf die 65 zu kommen, legt das Gesetz eine Stufe drunter dann Ausbauziele fest. Die Leistung der Solaranlagen und Windräder soll nochmal deutlich steigen. Investoren können sich in Ausschreibungen um den Betrieb und Bau der neuen Anlagen bewerben. Den Zuschlag bekommt derjenige, der am wenigsten Förderung verlangt. Zuletzt stockte besonders der Ausbau der Windkraft. Es kamen kaum noch Windräder hinzu, was am Widerstand von Anwohnern und Naturschützern liegt. Dagegen sollen Planungserleichterungen helfen und Anreize, Geld für Windradnachbarn, Peter Altmaier.
Wir beteiligen die Kommunen vor Ort finanziell beim Bau von neuen Windenergieanlagen. Wir schaffen die Möglichkeit zu einer Bürgerbeteiligung über Bürgerstromtarife. Und das Bundesumweltministerium hat uns zugesichert, dass auch bei den Themen Arten- und Naturschutz zeitnah Dinge in Bewegung kommen, damit wir schneller zu den notwendigen Genehmigungen für neue Windkraftanlagen kommen werden.
Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass mit seinen Ausbauzielen der Anteil der Erneuerbaren in 10 Jahren tatsächlich 65% erreicht. Kritiker werfen Peter Altmaier dagegen vor, er habe das alles schön gerechnet. Den Berechnungen liegt die Annahme zugrunde, 2030 werde der Stromverbrauch etwas niedriger liegen als heute. Das sei absurd, meint Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef der Grünen.
Denn alle Wissenschaftler, alle Institute gehen davon aus, dass der Stromverbrauch bis 2030 durch Elektromobilität, durch Wärmepumpen, durch Digitalisierung deutlich ansteigen wird. Das ist ein dummer Taschenspielertrick. Wer so versucht, Ziele zu erreichen durch Rechentricks, der macht keine seriöse Energie- und Klimapolitik.
Machen wir eben doch, entgegnet Peter Altmaier. Denn durch E-Autos und anderes werde der Stromverbrauch zwar steigen, aber durch effizientere Geräte an anderer Stelle wieder sinken. Und falls der Verbrauch doch höher liegen sollte als gedacht, werde man das rechtzeitig merken. Das Gesetz sieht vor, dass regelmäßig überprüft wird, ob die Prognosen und Annahmen auch wirklich eintreten.
Thorsten Link ist Experte für erneuerbare Energien und Projektleiter bei der Denkfabrik Agora Energiewende. Guten Abend, Herr Link.
Guten Abend, Herr Alf.
Herr Link, wenn Sie an einem Paragraphen der Novelle des EEG mitschreiben dürften, was würden Sie auf jeden Fall reinschreiben?
Auf jeden Fall würden wir die Ausbaupfade anpassen. Also wie viel erneuerbare Energienanlagen zugebaut werden. Sie hatten das.
Also konkrete Zahlen.
Konkrete Zahlen bedeutet, wir würden 2-mal so viel PV ausbauen, also Photovoltaikanlagen ausbauen, den Windausbau um 20-25% erhöhen und bei den Windenergieanlagen auf See einen Faktor 2-3 zulegen, um wirklich auf 65% erneuerbaren Energienanteil 2030 zu kommen, wie die Bundesregierung das beabsichtigt.
Ich höre daraus, Sie glauben, in der jetzigen Fassung der Novelle wird das eher nichts.
In der jetzigen Fassung der Novelle sind die Ausbauzahlen deutlich geringer, weil der Stromverbrauch, der für 2030 angenommen wird, deutlich geringer ist. Und viele Studien und auch wir sind der Auffassung, dass der Stromverbrauch bis 2030 steigen wird. Das hat insbesondere den Grund, dass wir mehr erneuerbaren Strom brauchen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050. Wir brauchen den Strom nicht nur für den Stromsektor selbst. Da ist es richtig, dass wir weiter effizient sein müssen und den Strom einsparen müssen. Aber wir werden zusätzliche Stromverbraucher haben. Im Verkehr sind das die Elektrofahrzeuge, in der Wärme, im Gebäudewärmebereich sind das Wärmepumpen. Die Industrie braucht für die Umstellung der Prozesse auf klimaneutrale Prozesse Strom oder Wasserstoff. Das alles braucht erneuerbaren Strom. Und deswegen sehen wir einen deutlich höheren Stromverbrauch 2030 als momentan die Bundesregierung.
Aber eigentlich sind wir doch auf einem ganz guten Weg. Bundesweit beträgt der Ökostromanteil über 50% aktuell. 2014 waren das gerade mal 27%. Aus Laiensicht sage ich jetzt mal, also 23 Prozentpunkte haben wir in 6 Jahren geschafft. Da werden wir doch jetzt auch 15 Prozentpunkte in 10 Jahren schaffen.
So sollte es sein. Also die Industrie, die die Anlagen baut und auch die Handwerker, die das dann vor Ort montieren, haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, die höheren Ausbaumengen an das Netz zu bringen. Daran kann es in Deutschland nicht scheitern. Wir sehen aber natürlich Hemmnisse, die trotzdem auftreten. Der Windenergieausbau beispielsweise ist in den letzten Jahren deutlich zusammengebrochen. Da waren wir schon in den vorigen Jahren 2014, 2017 auf einem Level, wie wir es auch brauchen, zukünftig. Da ist der Ausbau vor allem deswegen auch zusammengebrochen, weil wir Akzeptanzschwierigkeiten vor Ort sehen und auch einige Bürger gegen Projekte klagen, Genehmigungsverfahren nicht so schnell gehen. Das heißt, die Pipeline der Projekte ist sehr schleppend nur zu füllen. Und das wäre ein weiterer Wunsch ans EEG und auch weitere Regelungen, hier Klarheiten zu schaffen, Flächen bereitzustellen, auf denen Windenergieanlagen gebaut werden können und auch genehmigungsrechtliche Fragen in der Art zu lösen, dass wir wieder auf Niveaus kommen beim Windenergieausbau, wie wir sie in den vorigen Jahren auch schon mal gesehen haben.
Wir waren jetzt viel bei diesem Ökostromanteil. Tatsächlich war in der letzten Novelle des EEG noch von einem Ziel zu lesen, wonach 80% des Stromverbrauchs künftig aus erneuerbaren Energien kommen soll. Im neuen Entwurf ist das jetzt nicht mehr zu finden, aber da steht jetzt was anderes und das klingt doch noch besser. Klimaneutralität ab 2050. Was halten Sie denn davon?
Das ist in der Tat eine Verbesserung für den Klimaschutz und den erneuerbaren Ausbau, dass dieses Ziel was im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung ja vereinbart wurde, jetzt auch Niederschlag findet beim Ausbau der erneuerbaren Energien, im Erneuerbaren Energiengesetz. Und das trägt der Tatsache Rechnung, dass Deutschland 2050 klimaneutral sein soll. Das heißt, wir werden eine Energiewirtschaft sehen und überhaupt eine Wirtschaft sehen, die ohne Kohle, Öl und ohne Gas auskommen wird. Und trotzdem soll es uns gut gehen und wir wollen leben und die Industrie will in Deutschland und Europa auch produzieren. Und das heißt, wir brauchen natürlich Energie. Und der Schlüssel heißt erneuerbare Energien. Und deswegen ist das auch ein richtiger Schritt und ein wichtiger Schritt, dieses Ziel jetzt endlich im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, zentral zu verankern. Es muss bloß eben auch unterlegt sein mit entsprechenden Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sehen wir noch momentan Schwächen.
Sie haben Europa gerade erwähnt, das wäre zum Schluss noch mein Stichwort. Wir werden im Laufe der Sendung noch auf die EU-Ebene schauen, aber ein kleiner Vorgriff. Der Green Deal, der soll die Europäische Union innerhalb 30 Jahren klimaneutral machen. Also nicht nur Deutschland versucht das bis 2050, die ganze EU. Also zumindest keine Emissionen mehr von Treibhausgasen. Dazu gab es dann im März einen Gesetzentwurf und einige Länder haben gesagt, das reicht noch nicht. Deutschland gehörte nicht dazu. Auch gerade im Beitrag haben wir Kritiker vernommen. Merken wir daran, dass wir als Deutschland es vielleicht doch nicht so ernst nehmen wie andere mit der Energiewende?
Dieses Ziel ist noch nicht ausreichend oder noch gar nicht ausreichend in der im jetzigen EEG-Reform berücksichtigt. Das ist was, wo dieses EEG, das Erneuerbaren Energiengesetz, dann nochmal nachgeschärft werden muss, wenn wir das Ziel europäisch beschlossen haben, noch früher klimaneutral zu werden, heißt das für Deutschland auch, dass wir schneller sein müssen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Und das heißt, wir brauchen auch früher noch mehr erneuerbaren Strom, den wir dann entsprechend zubauen müssen. Das ist also jetzt schon absehbar, dass das EEG, so wie es jetzt im Entwurf vorliegt, falls es so beschlossen wird, dann nochmal später aktualisiert werden muss, hin zu dem Green Deal, hin zu Erreichung der Klimaneutralität und zur Verfügungstellung des Stroms aus erneuerbaren Energien.
Über den Green Deal werden wir, wie gesagt, im Laufe der Sendung noch sprechen. Vielen Dank, Thorsten Lenk. Er ist bei der Denkfabrik Agora Energiewende tätig und unter anderem Projektleiter, in jedem Fall Experte in Sachen erneuerbare Energien. Es ist alles nicht so leicht, wenn man kein Experte in Sachen erneuerbare Energien ist. Es ist ziemlich vertrackt und ja, angesichts dieser vielschichtigen Probleme wünscht man sich fast in die Welt der Fantasie. Dort, wo Energieerzeugungsprobleme ganz anders gelöst werden. Und ja, ich nehme schon mal vorweg, in diesem Fall völlig emissionslos, klimaneutral. Ja, noch nicht mal erneuerbare Energien bräuchte man. Die Energie, die ist einfach da. Hören Sie selbst.
So, sagte Lukas, jetzt wollen wir erforschen, wie stark unser Magnet ist. Jim nahm den einen Brocken, Lukas den anderen und dann hielten sie den Schürhaken als Verbindungsstück zwischen beide. Sofort machte sich die Anziehungskraft bemerkbar, indem die wenigen Eisenstücke, die herumlagen, emporsprangen und sich an die Magnetbrocken hängten. Allerdings war das weiter nichts Besonderes und man konnte daraus nicht erkennen, wie stark dieser selbstgebaute Magnet eigentlich war. Wir brauchen größere Eisenstücke, meinte Lukas, damit wir die Kraft unseres Magneten ausprobieren können. In diesem Augenblick ertönte von unten das Rattern von Rädern und ein sonderbares Gepolter. Die beiden Freunde wechselten einen überraschten Blick und traten an den Rand der Zinne, um nachzusehen, was da unten los war. Der Anblick verschlug den beiden Forschern den Atem. Emma, die dicke, große Lokomotive, stand auf den Hinterrädern, das Vorderteil hoch aufgerichtet, am Fuß der Zinne. Die kleine Molly aber, die ja viel leichter war, kam teils auf ihren Rädern fahrend, teils auf der Nase rutschend, die senkrechte Felsenwand herauf, auf die beiden Freunde zu. Je näher sie kam, desto schneller ging die unfreiwillige Fahrt. »Lukas«, schrie Jim entsetzt, »mach den Magneten aus, Molly, passiert was.« Aber Lukas hatte blitzschnell überlegt. »Nein«, knurrte er, »dann stürzt sie ja ab. Wir müssen sie ganz heraufkommen lassen.« Mit Herzklopfen sahen die beiden Freunde, wie die kleine Lokomotive die steile Wand emporrutschte. Jim drückte die Augen zu. Er konnte gar nicht mehr hinschauen. »Da kommt sie«, rief Lukas. Jim öffnete seine Augen und sah, wie Molly mit einem Purzelbaum über den Rand der Zinne kugelte und auf ihrem Dach mit den Rädern in der Luft blitzschnell heranglitt.
Manche werden es erkannt haben. Wir nehmen heute teil an einer unglaublichen Entdeckung von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer von Michael Ende. Wie aus dieser Entdeckung eine sensationelle Erfindung wird, hören wir im Lauf dieser Sendung, in der es um die Energiewende geht. Und damit sind wir wieder im Hier und Jetzt, im realen Leben, mit ganz realen Problemen. Denn wir stehen nicht nur vor technischen Herausforderungen und der Frage danach, wie hoch Ziele sein müssen, damit sie hoch genug sind. Es geht auch und vor allem um Akzeptanz in der Bevölkerung, die nicht immer gegeben ist. Manchmal sogar das Gegenteil. Heftiger Widerstand. Ja, die Akzeptanz der Bevölkerung, das schwant einem schnell, diese Akzeptanz zu gewinnen, ist mindestens so wichtig wie Emissionsziele festzulegen. Zumindest dann, wenn man das mit der Energiewende wirklich ernst nimmt. Zu welch handfesten Auseinandersetzungen es kommen kann, wenn erneuerbare Energien zu nah an der eigenen Haustür gewonnen werden, erzählt uns Andreas Meyer-Feist.
Windkraft ein Politikum auch in Hessen. Aus luftigen Höhen geht es schnell in die tiefsten Gräben des Streits bei Neuplanungen wie im letzten Jahr in Südhessen. Die einen protestieren für Windkraft und finden die Argumente der Gegner kurzsichtig und kleinkariert.
Wir können nicht ohne Windkraft weitermachen und es ist so eine typische Geschichte von Windkraft ja bitte, aber nicht in meinem Garten.
Die anderen wollen die Windräder nicht.
Weil die wir jetzt schon haben, die Natur schon derart zerstört haben.
Wir können die Welt nicht retten, indem wir unsere Welt kaputt machen.
Und ich muss tagtäglich mit ansehen, wie viele Greifvögel dem Ganzen zum Opfer fallen.
Nicht einfach für die, die am Ende entscheiden müssen. Und da verweist Hessens zuständiger grüner Minister Tarek Al-Wazir immer wieder auf das große Ganze. Das Ziel heißt Energiewende mit Strom aus sauberen Quellen.
Dass wir Atomausstieg, weil wir keinen Atommüll wollen und keine Gefahr durch Strahlung, und Kohleausstieg, weil wir etwas fürs Klima tun müssen, nur bekommen, wenn wir erneuerbare Energien schaffen. Und da ist die Windkraft an Land unverzichtbar.
Und laut Umfragen wollen die Menschen in Hessen das auch.
Wir haben in Hessen eine Zustimmung von 71% der Menschen, die auch bereit wären, Windräder in ihrer Nähe zu akzeptieren,
erklärte Tarek Al-Wazir schon Ende vergangenen Jahres. Seit Februar gibt es die rechtliche Grundlage für sogenannte Windkraft-Vorranggebiete in Hessen. Hier soll der Ausbau gebündelt und auf die Flächen konzentriert werden, die am besten geeignet sind. Die Vorranggebiete sind beschränkt auf 2% der hessischen Fläche. 98% des Landes werden also zur Ausschlussfläche. Das heißt, hier sind dann neue Anlagen nicht mehr möglich. Zum Teil sind die Vorranggebiete schon ausgewiesen, zum Teil arbeitet man noch daran. Vorgesehen sind auch sogenannte Weißflächen. Das bedeutet, über ihren Status soll noch entschieden werden. Wenn es um die Ausweisung von Vorrangflächen geht, lag Hessen im Frühjahr bundesweit in Führung. Für Achim Dirks vom Deutschen Industrie- und Handelstag geht es aber nicht nur darum.
Wir brauchen zum einen mehr Flächen, die ausgewiesen werden als Fläche für Windkraft. Wir brauchen zum anderen schnellere Genehmigungsverfahren. Auch der Klageweg muss verkürzt werden, damit es nicht ewig dauert.
Und hier liegt das eigentliche Problem. Jede einzelne Anlage muss geprüft und genehmigt werden. Es geht um die Auswirkungen auf Mensch und Natur. Dafür sind die Regierungspräsidien zuständig. Eine Genehmigung wird nicht erteilt, wenn nicht sicher ist, dass die Anlage für die Umwelt schädlich sein könnte. Die Genehmigungspraxis zurückhaltend. Die Hälfte der Genehmigungen landet vor Gericht. Seit 2016 wurden 69 Genehmigungsanträge abgelehnt oder vor Gericht wurde die schon erteilte Bauerlaubnis widerrufen. Bei 203 Anlagen wurde der Antrag wieder zurückgezogen. Wenn es um die Ausweisung von Flächen geht, ist man in Hessen weiter als anderswo. Aber die Windindustrie leidet trotzdem, auch wegen eines Dauerhickhacks zwischen Bund und Ländern um gemeinsame Strategien. 40.000 Jobs seien hier schon bundesweit verloren gegangen in den letzten Jahren, beklagte unlängst Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wir diskutieren jetzt hier seit Jahren über die Braunkohle. Da geht es insgesamt um 20.000 Arbeitsplätze. Da muss man auch mal sehen, dass das nicht nur ökologisch nicht richtig ist, was da passiert, sondern auch ökonomisch falsch.
1.115 Windräder gibt es in Hessen. 277 sind im Genehmigungsverfahren, 114 werden beklagt und 27 Windräder stehen vor der Inbetriebnahme laut der letzten amtlichen Statistik vom Februar. Es gibt noch viel Luft nach oben.
Andreas Meyer-Feist über den Ausbau der Windkraft in Hessen. Es gibt uns Anhaltspunkte dafür, vor welchem Dilemma wir stehen. Denn einerseits wehren sich Menschen gegen Windkraftanlagen in der Nähe ihrer Wohnungen. Andererseits befragt das Meinungsforschungsinstitut YouGov die Deutschen jährlich, ob sie mehr erneuerbaren Energien wollen. Zuletzt antworteten fast 90% mit ja, auf jeden Fall. Nun will der Bund die Sache also in die Hand nehmen, erklärt die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung kurzerhand zum öffentlichen Interesse. Ja, es diene sogar der öffentlichen Sicherheit. Aber tut es das wirklich? Wenn wir an den Beitrag von eben denken und daran, dass es nur exemplarisch für viele Konfliktlinien steht, vielleicht nur bedingt? Sabine Schlacke ist Direktorin des Instituts für Umwelt- und Planungsrecht der Uni Münster und hat unter anderem in der Vergangenheit die Bundesregierung beraten. Guten Abend, Frau Schlacke.
Guten Abend.
Erneuerbare Energien werden offenbar zur Staatsraison. Erleben wir da gerade so eine Basta-Politik, mit der Bevölkerung die Energiewende nun ein für alle Mal einfach aufgedrückt wird?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Wir haben tatsächlich einen neuen Begriff und eine neue Zwecksetzung. Erneuerbare Energien dienen der öffentlichen Sicherheit in der Novelle, in dem Entwurf zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Das schreckt vielleicht erst mal auf, aber wenn man sich das genau anguckt, dann dient das nicht zur Abwehr eines Krieges, in dem wir uns zurzeit zum Glück nicht befinden, jedenfalls nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern die öffentliche Sicherheit ist auch in der Begründung erstmal mit Versorgungssicherheit damit gemeint. Wenn wir das Ziel festschreiben, was auch jetzt schon im EEG steht, 65% der deutschen Stromversorgung soll 2030 aus erneuerbaren Energieträgern erfolgen, dann ist natürlich bei einem Stromausfall, viele Bereiche sind dann betroffen. Denken Sie an den Gesundheitsbereich, denken Sie an die Kommunikation etc. etc. Also die Stromversorgung ist natürlich auch ein Bestandteil der öffentlichen Sicherheit und ein großer Teil davon macht dann jedenfalls 2030 die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aus. Und das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Meine Vermutung ist, weshalb die das da reingeschrieben haben, das ist ja natürlich jetzt auch schon so, ist, dass wir Artenschutzbelange überwinden wollen, weil das hat der EuGH zugelassen. Das strenge Artenschutzrecht, was wir auch in Deutschland haben, ist unionsrechtlich bedingt. Und die öffentliche Sicherheit, wenn die betroffen ist, dann kann eine Maßnahme auch den strengen Artenschutz überwinden. Also ich glaube, dass das auch dahinter steht.
Ich verstehe. Jetzt als Nicht-Jurist würde ich mal spontan sagen, in jedem Fall wird der Ausbau der erneuerbaren Energien doch in vielen Einzelfällen nach wie vor allem mit Grundrechten kollidieren, oder? Jetzt ganz unabhängig von dem öffentlichen Interesse, das da konstatiert wird.
Das stimmt. Also wir haben schon jetzt die Konflikte, dass eben natürlich Windkraftanlagen, der Betrieb von Windkraftanlagen Lärm erzeugt, möglicherweise auch Gesundheitsprobleme hervorruft, wenn die Anlagen zu dicht an Siedlungsbereichen stehen. Und da haben wir eine Konfliktlage, Gesundheitsschutz als persönlicher Belang, als Belang von Bürgerinnen und Bürgern. Und wir müssen diese Konfliktlage lösen. Also auf der anderen Seite steht eben, einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und damit Umweltschutz. Und diese Konfliktlage versuchen wir zurzeit unter anderem durch starre Abstandsregelungen zu lösen. Das halte ich im Übrigen für nicht ganz zielführend.
Die auch jedes Bundesland sehr unterschiedlich interpretiert oder zumindest handhabt. Warum halten Sie das nicht für zielführend?
Ja, also wir haben eine neue, auch eine ganz frische Regelung erhalten und die besagt, dass die Länder jetzt diese Abstandsregelungen festlegen dürfen, dass also keine Bundesregelung da getroffen wird. Wenn die Länder dann solche Abstandsregelungen treffen und einen großen Abstand von Siedlungsbereichen festlegen, wie das jetzt Bayern mit der 3H-Regelung schon gemacht hat.
Das bedeutet, der Abstand muss mindestens dreimal so lang sein, wie das Windrad hoch ist, richtig?
Richtig, und die werden immer höher. Und das bedeutet dann, dass für viele, viele Flächen in Bayern eine Windkrafterrichtung nicht mehr möglich ist. Da kann man dann kartieren, sozusagen landesweit kartieren, und dann stellt man fest, dass man kaum noch Flächen hat, Potenzialflächen für Windkraftanlagen.
Ich habe den Eindruck, dass wir diese und andere Konflikte also nicht einfach dadurch lösen, dass jetzt das EEG novelliert wird, richtig?
Das ist richtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir steuern müssen, das ist richtig, auch gesetzlich steuern müssen und dass wir das in erster Linie bauplanungsrechtlich machen müssen, also durch das Baurecht, in dem nämlich Gemeinden, die das jetzt schon können, durch sogenannte Ausweisungen von Konzentrationszonen, da also Zonen zu ermitteln und dann auch als Windkraftzonen festzulegen, wo eben der Wind weht, aber auch sonstige Belange wie Gesundheitsbelange und Artenschutz nicht tangiert werden, dass wir das fördern müssen. Das erreichen wir nicht durch das EEG, sondern da müssen wir die Kommunen in die Lage versetzen. Und zurzeit haben wir ein Bauplanungsrecht, eine Regelung, die sehr schwer auszulegen ist und eine Rechtsprechung dazu, die das den Gemeinden eigentlich kaum rechtmäßig ermöglicht. Und das ist ein ganz großer Hemmschuh, dass das Bauplanungsrecht im Grunde das richtige Instrument für die Gemeinden oder auch auf höherer Ebene für Planungsträger der Raumordnung keine einfache Handhabung für Konzentrationszonen enthält. Und das wäre für mich ein wesentlicher Ansatzpunkt.
Ja, und es würde aber doch nach wie vor sehr viele Einzelfallentscheidungen bedürfen. Schaffen wir das überhaupt in der kurzen Zeit, die sich die Bundesregierung und auch die EU da gesteckt hat?
Ich meine schon, wir müssen in Einzelfällen diese Belange natürlich abwägen und dann kann auch mal sein, dass eine Windkraftanlage, kann es auch mal sein, dass eine Windkraftanlage nicht gebaut werden darf. Wir müssen gesetzlich was ändern. Wir müssen das Bauplanungsrecht ertüchtigen. Ja, wir müssen aber auch im Einzelfall schneller reagieren. Wir müssen schneller Genehmigungen erteilen.
Sind Sie da guter Dinge, dass wir dazu in der Lage sind?
Wir sind dazu in der Lage. Wir sehen in der Vergangenheit die Corona-Verfügungen, Allgemeinverfügungen, Gesetzesänderungen haben sehr schnell, sind nicht nur gesetzlich auf den Weg gebracht worden, sondern auch umgesetzt worden von einem Tag auf den anderen. Unsere Behörden sind dazu in der Lage. Und wir können auch in dem nächsten Jahr noch einiges, auch vor der Bundestagswahl, in den einzelnen Bereichen ändern.
Zu diesem Schluss kommt Sabine Schlacke, Juristin und Direktorin des Instituts für Umwelt- und Planungsrecht. Haben Sie vielen Dank. Vom hiesigen Umwelt- und Planungsrecht reisen wir nun wieder nach Lummerland, da wo Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer leben. Eben haben sie den Magnetismus entdeckt und ihre kleine Lokomotive Molly gerade noch so gerettet. Da kommt Lukas eine Idee.
Das ist ja noch mal gut gegangen, murmelte er. Wer konnte auch ahnen, dass diese verflixten Brocken solch eine unglaubliche Kraft haben? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen so starken Magneten gesehen. Wenn man bedenkt, auf dieser Entfernung, sogar Emma hat es vorne hochgezogen. Jetzt kann ich mir ungefähr ausmalen, was für eine Kraft dann erst in den beiden Klippen stecken muss. Jim war noch immer mit seiner Molly beschäftigt und so bemerkte er nicht, dass Lukas plötzlich mit dem Finger schnippte und flüsterte, da könnte man... Emma hat es vorne hochgezogen. Und wenn man nun einfach... Natürlich, das müsste doch... Kein Zweifel. Nach einer Weile hielt er plötzlich inne und rief, ich hab's. Was? Fragte Jim. Lukas lächelte geheimnisvoll. Das wirst du gleich sehen, alter Junge. Wenn mein Plan tatsächlich funktioniert, dann haben wir eine bedeutende Erfindung gemacht. Komm, wir gehen zu Emma runter. Ich muss was ausprobieren. »Sei nicht böse, meine dicke Alte«, sagte Lukas und klopfte begütigend auf ihren Kessel. »Jetzt wollen wir mal sehen, ob unser Magnet auch dich anzieht.« »Ich glaub nicht«, meinte Jim, »sonst wäre sie doch auch hinaufgefahren wie Molly.« »Für ihr Gewicht«, erklärte Lukas, »war die Entfernung zu groß. Mich interessiert jetzt, was mit ihr passiert, wenn der Magnet bloß 2 Meter von ihr entfernt ist. Nach meiner Berechnung müsste er die Lokomotive mit unwiderstehlicher Gewalt anziehen.« Lukas stellte mit dem Schürhaken die Verbindung zwischen den Brocken wieder her und die Magnetkraft setzte sofort ein. Die große, dicke Emma machte förmlich einen Sprung auf Lukas zu, wobei sie ihn unversehens mit dem einen Puffer gegen sein Schienbein stieß. »Großartig«, rief Lukas und rieb sich sein Schienbein. »Die Sache funktioniert noch viel besser, als ich gehofft habe.« »Ist das die bedeutende Erfindung, die wir gemacht haben?«, fragte Jim. »Noch nicht«, antwortete Lukas schmunzelnd, »aber beinahe.«
Das Windrad neu erfinden, wie wir die Energiewende schaffen, so heißt der Tag heute. Wir haben bislang gelernt, wir stehen vor einigen politischen, gesellschaftlichen und auch rechtlichen Herausforderungen. Aber das bedeutet nicht, dass nicht einiges auch schon feststeht bei der Energiewende. Die Kernkraftwerke hierzulande werden nach und nach abgeschaltet. Auch die Kohlemeiler sollen irgendwann verschwinden. Stattdessen decken wir dann unseren Energiebedarf aus Sonne, Wind und Wasser. Es gibt allerdings Zweifel, ob das wirklich reicht. Deswegen tüfteln Fachleute auch an exotischen Formen der Energieerzeugung. So exotisch, dass es fast ein wenig nach Science Fiction klingt. Ist es aber nicht. Dirk Wagner stellt einige dieser Visionen vor.
Die Lösung liegt manchmal so nahe. Also relativ betrachtet. Um genau zu sein, rund 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Dort befindet sich die Sonne. Und die ist eine der besten natürlichen Energiequellen, die wir kennen. In ihrem Inneren verschmelzen die Kerne von Wasserstoffatomen zu Helium bei der sogenannten Kernfusion. Dabei werden gewaltige Mengen von Energie frei. Könnten wir das auf der Erde machen, in einem Fusionsreaktor, wäre das ideal, um den Stromhunger der Menschheit zu stillen, meint der französische Physiker Bernard Bigot.
Bien sûr,
Natürlich gibt es die erneuerbaren Energien und die sollte man auch maximal entwickeln und nutzen. Aber meine tiefe Überzeugung ist, wir können uns nicht allein auf Wind, Sonne und Wasserkraft verlassen. Der große Vorteil der Kernfusion ist, dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat.
Bigot ist Direktor von ITER, eine Forschungsanlage in Südfrankreich, die gerade gebaut wird. Damit wollen Fachleute beweisen, dass die Kernfusion hier auf der Erde wirklich funktioniert. Das kann allerdings dauern.
Meine Hoffnung ist, dass um die Jahre 2050, 2055 die Kernfusion anfängt, ihren Anteil an der Energieversorgung der Menschheit zu leisten.
Das wäre also in etwa 30 Jahren. Und das ist der Schönheitsfehler der Kernfusion. Sie kommt irgendwie immer in 30 Jahren. Das war auch schon vor 30 Jahren so. Damals gab es ähnliche Prognosen. Damit so ein Reaktor besonders sauber und umweltfreundlich betrieben werden kann, bräuchten wir außerdem einen besonderen Brennstoff. Idealerweise Helium-3. Das kommt auf der Erde so gut wie gar nicht vor. Allerdings auf dem Mond.
3, 2, 1 and lift off.
Eine Möglichkeit wäre es, Helium-3 auf dem Mond abzubauen. Dafür müssten wir erfolgreich Bergbau auf unserem Nachbarn im All betreiben. Das ist aufwendig und teuer und würde wahrscheinlich wieder erst in einigen Jahrzehnten funktionieren. Manche Wissenschaftler bleiben deswegen lieber in der Nähe der Erde. Sie schlagen gigantische Kraftwerke in der Erdumlaufbahn vor. Solarzellen würden das Sonnenlicht in Strom umwandeln und mit Hilfe von Laserstrahlen oder Mikrowellen zur Erde schicken. Die Energie würde von großen Antennen aufgefangen und ins Stromnetz geleitet werden, wie bei einem normalen Kraftwerk. Das Konzept dafür ist bekannt. Es wurde schon 2003 auf einem internationalen Raumfahrtkongress in Bremen vorgestellt, von Leopold Summerer. Er arbeitet für Europas Raumfahrtbehörde ESA und war damals einigermaßen optimistisch.
Schauen Sie, wir wissen seit dem Ende der 70er Jahre, hat die NASA gemeinsam mit dem amerikanischen Energieministerium eine groß angelegte mehrjährige Studie gemacht, die zu dem Schluss gekommen ist, technisch können wir das mit dem heutigen Stand heute, Ende der 70er Jahre, schon machen.
Der kritische Faktor sind die Startkosten oder auch Launchkosten, wie der Experte das nennt. Noch ist es relativ teuer, schwere Lasten ins All zu transportieren. Das kann sich aber schnell ändern.
Momentan ist es deswegen teuer, weil es wenig Launches gibt. Wenn das so ist, dass man einen Launch pro Woche hat, dann kann man durchaus sich vorstellen, dass diese Energiegewinnungsart in 30 Jahren relevant sein kann.
Da sind sie wieder, die berühmten 30 Jahre. Wenn wir das mal zurückrechnen auf das Jahr 2003, als der Mann das so geschätzt hat, dann müssten wir noch mindestens 10 weitere Jahre warten, bis Kraftwerke im Weltraum überhaupt Sinn haben. Für den Kampf gegen den Klimawandel kämen sie wohl zu spät.
Dirk Wagner über ziemlich spannende, aber vielleicht nicht ganz realistische Szenarien für die Energiegewinnung der unmittelbaren Zukunft. Dabei gibt es ja bereits eine ganz konkrete Idee für die Energiegewinnung und es ist sogar mehr als das. Eine Technologie, die bereits angewandt wird und in die die Bundesregierung 9 Milliarden Euro investieren möchte. Der Wasserstoff. Jules Verne schrieb schon 1874 in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel vom Wasser als Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, schreibt er, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Und genau das ist die Technologie. Mittels Strom und Elektrolyse wird Wasser, also H2O, aufgeteilt in H2 und O. Das H2, also der Wasserstoff, brennt nicht nur ganz hervorragend, er brennt rückstandsfrei, klimaneutral, null Emissionen. Ja, ist doch herrlich. Aber solange die Idee schon existiert, so selten sehen wir Wasserstoffautos, Heizsysteme auf Wasserstoffbasis oder wasserstoffbasierte Industrieanlagen. Am Willen der Bundesregierung hapert es ja offenbar nicht. Aber woran denn dann? Martin Röb arbeitet beim Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt und er ist einer der Autoren einer neuen Studie. Ihr Titel: Wasserstoff als ein Fundament der Energiewende. Da bin ich mal gespannt. Hallo, Herr Röb.
Hallo, guten Tag.
Das Prinzip Energie aus Wasserstoff, das kennt man jetzt seit knapp 150 Jahren. Warum ist der Wasserstoff nicht schon längst allgegenwärtig?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann man einige Antworten drauf geben. Aber ich glaube, die offensichtlichste Antwort ist, es gibt ihn einfach nicht auf der Erde. Zumindest nicht in elementarer Form als Brennstoff. Das Problem mit dem Wasser ist, Wasser ist kein Wasserstoff. Man muss
irgendwie den Wasserstoff da rausholen, mit Energie, mit Strom. Aber wir haben ja Strom, oder? Also
ja, das ist richtig. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, der Mensch macht sich Dinge einfach. Er versucht natürlich zu nehmen, was da ist. Und die Energie war schon vor geraumer Zeit im Prinzip da. Man konnte sie aus der Erde fördern in Form von Kohle oder Erdöl. Und mit leichten Veränderungen konnte man sie nutzen. Jetzt. Aber Wasser muss man erstmal bearbeiten und dann bekommt man einen Stoff, Wasserstoff, der jetzt auch nicht so leicht zu handeln ist. Im Jahr 1870 war das noch deutlich schwerer möglich als jetzt, aber so langsam gibt es schon Technologien, die wir auch aus anderen Bereichen adaptieren können, die uns helfen, Wasserstoff jetzt als Treibstoff und Kraftstoff und Brennstoff der Zukunft zu nutzen.
Und wir stehen ja nicht mehr in der luxuriösen Situation, dass wir sagen können, auch wir nehmen der Einfachheit halber einfach die Kohle, sondern diese fossilen Brennstoffe, die werden eben schwinden. Das heißt, ja dann, wenn wir die Technologie haben, sagen Sie, und so, und wir wissen, dass das Know-how für Wasserstoffgewinnung, dass auch das wir haben, woran hapert es denn dann?
Ja, es sind natürlich die Kosten. Also in der Vergangenheit war es so, wir haben die Energie genommen, die fossil durch Bergbau oder durch Pumpen aus der Erde verfügbar war. Jetzt müssen wir dazu übergehen, einen Kreislauf zu schaffen. Bislang war der Kreislauf offen. Wir haben im Prinzip die Verbrennungsrückstände in die Atmosphäre übergeben. Und das können wir halt aus bekannten Gründen nicht mehr, weil wir dann natürlich die CO2-Konzentration erhöhen. Wir haben andere Emissionen, die wir verursachen durch so eine Technologie. Und wenn wir das vermeiden wollen und wenn wir entsprechend das Klima auf dem Stand von jetzt einigermaßen halten wollen, müssen wir in geschlossene Kreisläufe reinkommen. Und einer der zentralen Kreisläufe ist halt der Wasserstoffkreislauf.
Wasserstoff wird ja in unterschiedliche Güteklassen eingeteilt, als Farben. Grau heißt der Wasserstoff, der aus fossilen Stoffen gewonnen wird, wie Erdgas zum Beispiel. 98%, also fast der komplette bislang verwendete Wasserstoff, ist grau. Das klingt also so ein bisschen wie eine Mogelpackung. Ich sehe so mit Trara eingeweihte Busse vom ÖPNV mit Wasserstoffantrieb, null Emissionen steht da groß drauf. Aber ich brauche ja dazu fossilen, also schwindenden Kohlenwasserstoff.
Ganz definitiv brauche ich grünen Wasserstoff, um eine Energiewende hinzukriegen. Ja, Sie haben recht. Momentan ist das, was vor allen Dingen in der Industrie genutzt und weiterverarbeitet wird, grauer Wasserstoff. Aber wenn ich wirklich grauen Wasserstoff als Basis nehme für eine Zukunftstechnologie, dann mache ich es eher noch schlimmer, weil der natürlich mit relativ substanziellen CO2-Emissionen verbunden wird, wenn ich den herstelle und nutze.
Der grüne Wasserstoff, das heißt, der wird aus Strom durch erneuerbare Energien gewonnen. Aber da kommen wir jetzt wieder zum Anfang der Sendung. Gesetzt den Fall, wir legen jetzt so richtig los mit den erneuerbaren Energien und der Energiewende hier in Deutschland. Selbst dann, sagen Kritiker, werden wir nie genug Strom daraus erzeugen, um grünen Wasserstoff im großen Stil zu haben.
Ja, es kommt ein bisschen auf den Bezugsrahmen an. Also wenn ich das Ganze auf Deutschland allein fokussiere, ist natürlich, sag ich mal, der Zubau an erneuerbare Energie enorm, den ich brauchen würde, um große Mengen an Wasserstoff für die Mobilität, für die Industrie und für andere Sektoren bereitzustellen. Aber momentan sind wir halt auch ein Land, was den größten Teil seiner Primärenergie importiert aus Ländern wie beispielsweise Russland aus dem Nahen Osten. Und das wird in Zukunft entsprechend unserer Vision ähnlich sein. Also wir werden uns da nicht komplett selber versorgen können, sondern wir müssen gucken, wo sind erneuerbare Energieressourcen ausreichend verfügbar. Und mit diesen Ländern müssen wir Energiepartnerschaften schließen.
Sie selbst fahren von Dienstwegen her hin und wieder mit einem wasserstoffangetriebenen Dienstwagen, auch mal längere Strecken. Gerade einmal 87 Wasserstofftankstellen haben wir in Deutschland aktuell. Wie lange müssen Sie vorher Ihre Routen planen, um auch wirklich anzukommen?
Ja, in der Tat ist es tatsächlich so, dass wir das Fahrzeug hauptsächlich dazu nutzen, um im Rheinland zwischen zwei DLR-Standorten hin und her zu pendeln, um entsprechend Versuchsbetrieb zu machen. Bei weiteren Strecken ist es natürlich etwas logistischer Aufwand zu planen, wo sind Tankstellen, aber da sprechen Sie genau ein Problem an. Also man nennt es auch Henne-Ei-Problem. Was braucht man zuerst? Braucht man ein Tankstellennetz, um für Leute attraktiv zu machen, sich ein Wasserstofffahrzeug anzuschaffen? Oder braucht man erstmal eine ausreichende Menge an Wasserstofffahrzeugen, damit solche Tankstellen sich lohnen? Das muss parallel gehen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und ja, wir sind in der Anfangsphase, um sowas letztendlich auch flächendeckend umzusetzen.
Und das Tankstellennetz wird ausgebaut. Schon nächstes Jahr sollen es sogar 130 Tankstellen sein. Immerhin. Das war Martin Röb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über einen der Hoffnungsträger in Sachen Energiewende, dem Wasserstoff. Solche Probleme haben Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, nicht. Sie stehen stattdessen vor einer bahnbrechenden Entdeckung, die uns in Sachen Energiewende auf jeden Fall helfen würde.
Zunächst wurde der Werkzeugkasten hervorgeholt, dann montierten sie Emmas Mast ab und Lukas ging daran, die bisherige Haltevorrichtung umzubauen. Er hämmerte und nietete und schraubte und setzte eine Art Scharnier ein, das er unter den verschiedenen Ersatzteilen gefunden hatte. Und als der Mast schließlich wieder befestigt werden konnte, da steckte er nun in einer Art Kugelgelenk, sodass man ihn nach vorwärts und rückwärts und ebenso auch nach den Seiten umlegen konnte, ganz wie man wollte. »Famos«, brummte Lukas und rieb sich die schwieligen Pranken, »jetzt brauchen wir noch einen Querbalken.« Bei den Segeln in der Kajüte muss noch eine Hartholzstange sein, die das Tuch straff gehalten hat. Hol sie doch mal schnell heraus, Jim. Im oberen Ende des Mastes befand sich ein Loch, durch das man die Taue für die Segel ziehen konnte. Durch dieses Loch steckte Lukas nun die Holzstange. Schließlich sah der ganze Mast aus wie ein großes T. Das hätten wir, sagte Lukas befriedigt. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Er nahm den ersten Magnetbrocken und befestigte ihn sorgfältig mit Schnur an der einen Seite des Querbalkens. Dann machte er den zweiten Eisenklotz auf dieselbe Weise auf der anderen Seite des Querbalkens fest. Jetzt hatte das große T sozusagen einen dicken, kurzen Abwärtsstrich auf beiden Seiten. Plötzlich dämmerte es Jim, was Lukas vorhatte. »Der Magnet soll Emma ziehen«, rief er begeistert. »Erraten«, antwortete Lukas, »und wir können vom Dach aus steuern, verstehst du? Wenn wir den Mast mit dem Magneten nach vorne klappen, dann hängt er doch vor der Lokomotive und zieht sie an. Und sie muss immer hinter ihm herfahren. Und in den Kurven legen wir den Mast einfach seitwärts.«
So einfach, so gut. Die Entdeckung des Perpetuum mobile war das aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende. Das Windrad neu erfinden, wie wir die Energiewende schaffen. So heißt unsere Sendung heute. Und wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, den Titel als Frage zu formulieren. Aller, schaffen wir die Energiewende? Denn sie scheint schon deshalb unausweichlich, weil Deutschland sich nicht nur selbst Druck macht, noch größerer Druck kommt von Seiten der EU. Die aktuelle Kommission unter Ursula von der Leyen hat den Klimaschutz ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Und daran hält Brüssel auch in der Corona-Pandemie fest. Setzt sogar noch mehr auf Tempo. Wie weit ist die EU mit ihrem European Green Deal? Und was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Michael Schneider erzählt es uns.
Die Richtung ist klar. Über die Zahlen wird allerdings noch gestritten. Wie hoch soll die Begrenzung des Schadstoffausstoßes ausfallen? Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Emissionen bis 2030 um 55% zu senken. Das Europaparlament legte die Latte vergangene Woche noch einmal höher und sprach sich sogar für 60% aus. Die Mitgliedstaaten sind noch uneinig. Allen Parteien ist klar, es ist ein ambitioniertes Ziel, das aber sei alternativlos, so sieht es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Meeting this target would put the European Union firmly on track for climate neutrality by 2050.
Dieses Ziel würde es der EU erlauben, bis 2050 klimaneutral zu sein und die Vorgaben aus dem Pariser Klimaabkommen zu erfüllen.
And for meeting our Paris Agreement obligations.
Wichtige Bausteine sind für Brüssel die Industrie, der Energiesektor und der europäische Verkehr. Bei letzterem kann die EU besonders leicht regulieren. So hat sie die Abgaswerte für Neuwagen bereits verschärft. Die Hersteller müssen sogenannte Flottengrenzwerte erfüllen. Das bedeutet, im Schnitt müssen neu verkaufte Fahrzeuge von Jahr zu Jahr weniger CO2 ausstoßen. Und das habe bereits in diesem Jahr zu einem Boom bei den Elektroautos geführt. 9% werde ihr Anteil 2020 betragen, im kommenden Jahr bereits 15%. Das geht aus einer Studie des Umweltdachverbandes Transport and Environment hervor. Für dessen Sprecher, Steph Cornelis, ein Schritt in die richtige Richtung.
Also das ist mehr als dreimal so viel wie im Jahr vorher. Also wir erleben eigentlich gerade, also nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa ein E-Auto-Boom, würde ich sagen. Und warum ist das so? Also der wichtigste Grund dafür, das sind die europäischen Flottengrenzwerte.
Deshalb plädiert der Verband dafür, die Flottengrenzwerte noch deutlich zu verschärfen. Höhere EU-Grenzwerte führten zwangsläufig zu einer schnelleren Umstellung des Marktes. Das aber sieht nicht jeder so. Die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler warnt, noch strengere Regeln seien für die Autoindustrie kaum zu schaffen.
Also ich spreche nicht für die Automobilindustrie. Ich gebe nur mal wieder, was ich wahrnehme. Und da glaube ich, dass es schon eine Riesenherausforderung für die Automobilindustrie ist und wir vor allen Dingen nicht übers Ziel hinausschießen dürfen. Ich stelle fest, dass es gerade in der Automobilindustrie und im Zulieferbereich bereits einen erheblichen Stellenabbau gibt.
Zur Wahrheit gehört auch, viele deutsche Autobauer erfüllen die Grenzwerte derzeit noch nicht. Ihnen drohen hohe Strafzahlungen aus Brüssel. Denn so kann die EU die europäische Energiewende gestalten, durch strengere Richtlinien, die die Mitgliedstaaten umsetzen müssen. Doch viele davon suchen Wege, Teile des Green Deal zurückzustellen, oft unter Berufung auf besondere Umstände während der Pandemie. Die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer erklärt die Befürchtungen.
60% zu verlangen, das drückt einige EU-Mitgliedstaaten sozial und wirtschaftlich gegen die Wand. Gerade in Zeiten der Umbrüche, wie wir sie mit Brexit, mit der Pandemie erleben, macht das unserer Wirtschaftskraft zu schaffen.
Eine Sorge, die auch die deutsche Wirtschaft hat. Doch bei der Umsetzung der Klima- und Umweltvorgaben kann Deutschland es sich derzeit kaum leisten, auf Zeit zu spielen. Denn noch hat die Bundesrepublik die EU-Ratspräsidentschaft und angekündigt, sich bis Ende des Jahres auf neue Klimaziele festzulegen.
Wir haben viel über technische Hürden gesprochen heute, über die Höhe von Zielmarken, darüber, wie viel Strom wir künftig wohl für was brauchen werden. Viel, aber nicht alles hängt von diesen Fragestellungen ab. Denn am Ende bedeuten die massiven Veränderungen im Energiesektor auch massive Veränderungen für jeden Einzelnen von uns. Armin Grunwald ist Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Seiner Ansicht nach hängt bei der Energiewende viel vom Menschen ab. Von unserem Lebensstil, unserem Wirtschaftssystem und unserer Trägheit. Guten Abend, Herr Grunwald.
Schönen guten Abend.
Wir haben gerade im Beitrag meines Kollegen aus Brüssel gehört, dass der E-Automarkt boomt. Auch sonst sind sich die Deutschen in Umfragen stets einig. Energiewende, ja, na klar. Ist die Zeit der Trägheit rum?
Nein, Trägheit, das Wort hört sich erstmal so negativ an. Manchmal ist es auch negativ, aber manchmal meint es auch einfach, wir stecken ja in einer Wirtschaft, in einem Leben, in einer Gesellschaft drin, die über Jahrzehnte sich in dieser Position hinein entwickelt hat. Und man kann da nicht den Schalter umlegen. Also da habe ich auch einen gewissen Respekt, dass nicht alles immer gleich so schnell geht, wie es vielleicht aus Klimaschutzgründen sein müsste. Der E-Auto-Boom, das ist ein interessantes Phänomen. Frau Merkel hatte im Jahre 2010 gesagt, im Jahre 2020 sollen 1 Million E-Autos herumfahren. Danach wurde es sehr still um die E-Autos. Jetzt kommen sie wieder verstärkt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Das Energiesystem ist eine, sagen Sie häufig, soziotechnische Struktur. Also einerseits hängt es an uns Menschen, andererseits an der Technik. Das Technische, das scheint in der EU und auch hier in Deutschland durch Wasserstoffinitiativen, die EEG-Novelle, das scheint alles mitgedacht zu werden. Aber wo findet sich da genau der Mensch?
Ja, das ist so eine schöne und gute Frage. Also wir tun hier immer ein bisschen so, dass das Energiesystem irgendwie all das ist, was so hinter unseren Steckdosen sich befindet. Dann sind da Kabel und Verteilstationen und Überlandleitungen und Kraftwerke und Speicher und Steuereinheiten und so weiter.
Es ist sehr kompliziert.
Und ja, das ist sehr kompliziert. Das ist technisch sehr kompliziert. Und als die Energiewende beschlossen wurde, so vor ja fast schon 10 Jahre her, da haben doch die meisten Leute und auch Politiker gedacht, naja, schalten wir mal die Atomkraftwerke ab und dann auch noch die Kohlekraftwerke und so weiter, ersetzen das durch Erneuerbare. Und als Endverbraucher, der vor der Steckdose sitzt und ab und zu dort seine Elektrogeräte betreiben will, ändert sich ja eigentlich gar nicht.
Im Gegenteil, es hört sich ja halt irgendwie sogar richtig nett an.
Ja, genau. Da gab es richtig schöne Schlagzeilen, ja, neue Technik und eigentlich war die Botschaft immer auch, wir können weiterleben wie bisher. Die Ingenieure, die Manager hinter der Steckdose, die das ganze komplizierte Geschäft betreiben, die regeln das schon. Da sind gerade die Deutschen richtig gut, was ich gar nicht bezweifeln will. Aber uns Endverbraucher braucht es nicht wirklich zu interessieren. Und das war ein großer Irrtum.
Warum genau?
Das hat man sehr schnell gemerkt, schon in den ersten 2-3 Jahren nach den Beschlüssen nach Fukushima. Da gab es die ersten Diskussionen um Strompreis. Also dann wurde, ich erinnere mich an eine Schlagzeile in einer Zeitung, wann werden wir die ersten Energietoten haben? Also Stichwort Energiepreis, Strompreis steigt. Manche Leute können die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Dann wird der Strom abgestellt und im Winter erfrieren die dann. So wurde dann auf einmal das umgedreht. Und dann hat man gemerkt, oh, da ist irgendwie noch mehr als nur hinter der Steckdose das ganze komplizierte System. Da sind auch die Menschen vor der Steckdose. Und es gab Proteste wegen Gerechtigkeit oder sagen wir mal besser wegen Ungerechtigkeit. Endverbraucher müssen die volle EEG-Umlage bezahlen und die großen Energiefresser, die großen Konzerne, die werden verschont. Man kann sagen, aus nachvollziehbaren volkswirtschaftlichen Gründen. Aber unter Gerechtigkeitsaspekten von Endverbrauchern sieht das zunächst einmal gar nicht so gut aus. Also da merkt man auf einmal, die Energiewende findet nicht einfach hinter der Steckdose statt, sondern wir bemerken sie, wir werden davon betroffen. Und dann auch noch dadurch, dass, das kam dann im Laufe der letzten Jahre verstärkt, weil unsere Landschaften einfach sich verändern. Vor allen Dingen durch Windanlagen.
Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Kosten. Weil das hat ja auch was mit einer Mentalität zu tun. Ich beobachte um mich herum viele, die bewusster als früher beispielsweise einkaufen, sowohl Klamotten als auch Nahrungsmittel, bereit sind, mehr für ein Brötchen oder eine Hose zu zahlen, wenn sie das Gefühl haben, ja, das ist eine super Qualität, direkt vor der Tür, fair produziert. Das sehe ich jetzt und Sie offenbar auch nicht beim Energieverbrauch. Dabei wird die Art, wie wir künftig Strom erzeugen, ziemlich sicher teurer für uns. Braucht es also einfach ein besseres Marketing von Stromprodukten, so wie es das für faire Mode oder Bio-Supermärkte gibt?
Irgendwo schon. Also was ich vermisst habe schon von Anfang an in der Energiewende, eine ehrliche Diskussion, was ist uns die Energiewende wert, was ist uns Klimaschutz wert. Stattdessen gab es in der Politik und Wirtschaft immer so das Dogma, Strompreise müssen niedrig sein, Stichwort so ungefähr wie 2010, also vor der Energiewende. Und wenn ich mal sehe, wie viel die Deutschen so im Schnitt für Strom, für Energie ausgeben, ist das im Vergleich mit vielen anderen Ausgaben also echt nicht so hoch. Und in vielen Bereichen haben wir gelernt, auf Qualität zu schauen, auf ökologische Qualität, auf soziale Qualität, bei Textilien, bei Lebensmitteln und so weiter. Und viele Menschen sind bereit, für Qualität auch mehr zu bezahlen. Da sind wir im Energiebereich in der Tat bei weitem noch nicht so weit.
Mit Blick auf das Ende der Sendung, das naht, bitte ich Sie um eine kurze Antwort auf diese letzte Frage jetzt. Wir stehen also vor einem großen gesellschaftlichen Wandel, der sehr viel beinhaltet. Zum Beispiel die eben angesprochene Mentalitätsveränderung. Wir sprechen aber beim Energiewandel über einen Zeitraum der nächsten 15 bis 30 Jahre. Dann soll das alles vollzogen werden. Schaffen wir das überhaupt?
Also ich bin kein Prophet. Und ich muss auch sagen, ich finde die Frage fast etwas obsolet. Also das ist irgendwie egal. Wir müssen auf den Weg kommen. Wir müssen die richtige Richtung einschlagen, wie wir das ja auch bereits getan haben. Und ob dann die Ziele halt ein paar Jahre früher oder später erreicht werden, ist zwar nicht ganz egal für die Klimaverträglichkeit, aber wenn sie mal nicht erreicht werden und man muss noch 2 Jahre länger warten, geht auch die Welt nicht sofort unter. Auf die Richtung kommt es an.
Meint der Technikphilosoph Armin Grunwald. Vielen Dank dafür. Und damit beschließen wir diesen Tag heute und ich zitiere noch einmal Frau Schlacke aus der Sendung, die zwar enorme rechtliche Hürden sieht, aber findet, wir können das schon schaffen. Und auch Herr Röb, der Wasserstoffexperte, meint, im Energiemix und mit geeigneten Kooperationen mit dem Ausland können wir das schaffen. Herr Lenk von der Agora Energiewende ist sich auch sicher, wenn wir all das beherzigen und umsetzen, dann ist das nicht nur ökologisch ein Riesengewinn, auch ökonomisch. Wir müssen es nur einfach wollen. Wie sehr wollen wir die Energiewende? Wie sehr sind wir willens und in der Lage, mit den Konsequenzen zu leben? Dieser Frage sind wir nachgegangen und wir werden es wahrscheinlich noch die nächsten Jahre tun müssen. Diese und viele andere Tagsendungen gibt's wie immer als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf. Bis bald.